New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Leute, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Minds AI. Heute haben wir eine Update-Folge und ich bin der Max und der Jens sitzt mir endlich mal wieder gegenüber. Der verlorene Jens ist zurück. Herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, mal wieder hier zu Gast zu sein. Nein, die letzten Wochen waren auf jeden Fall wild in vielerlei Hinsicht und dementsprechend freut mich wieder, mit dir mal wieder über die aktuellsten Themen der KI-Welt so zu schnacken. Da ist ja dann die letzten Wochen dann doch einiges passiert. Ich glaube, hätten wir auch noch 20 Update-Folgen gefühlt machen können. Aber so sind wir zusammen. Ich glaube, wir haben was Gutes vorbereitet, oder?
Ja, wir haben ein bisschen was dabei. Vielleicht wenn noch mal einen kurzen Blick zurück in die zur letzten Folge. Da war ja Alina zu Gast bei uns. War ein ganz spannendes Thema zum Thema Creator Economy. Nochmal speziell aus der Perspektive der Agentur. Da sind wir nochmal über das Thema reingegangen, inwieweit beeinflusst eigentlich AI dieses ganze Creator Economy. Also braucht es in Zukunft eigentlich noch Creator, Creatorinnen oder kann es die KI machen? Also alle diejenigen, die sich zum Thema Creator Economy mit KI noch mal ein bisschen reinhören und nerden wollen. Alina hat super interessante und spannende Insights auch irgendwie mitgebracht und war echt sehr angenehm. Danke nochmal, Alina. Und genau, und jetzt starten wir mal rein. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Jens hat schon angekündigt, das war natürlich eine sehr turbulente zwei Wochen oder drei, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Wie immer, klar tauschen wir uns immer per WhatsApp aus, wie gute Freunde, kann niemand auch aus WhatsApp nicht trennen, dementsprechend schreiben wir und schicken uns immer irgendwelchen Schmarrn. Ich fange einfach mal an, spannendes Thema, und zwar ist das Thema OpenAI eröffnet erstes Büro in München, / eigentlich erstes Büro in Deutschland und das allererste Büro in München, so rum natürlich.
Schön für dich.
Servus, OpenAI, willkommen in Minga bei uns, da wo Schee ist. Dementsprechend für alle ist es natürlich auch der Wirtschaftsstandort Bayern zeigt oder vor allem auch der Standort München, dass natürlich es auch doch durchaus interessant ist für ja, Tech-Konzerne und innovative Tech-Konzerne, vielleicht nochmal Klammer auf, Klammer zu, auch nach München oder nach Deutschland zu kommen und es nicht alle Unternehmen flüchten, so wie es immer so schön heißt, gerade um im politischen Jargon zu bleiben, sondern es kommen auch Unternehmen zu uns und ist eigentlich was super interessant ist, hat bei uns so ein bisschen die hier bei uns im Büro und auch den Leuten, die in München jetzt sind, so hey, cool, Meta hat ja auch ein Büro aufgemacht hier, vor 2 Jahren glaube ich schon. Und man leidet ja so ein bisschen unter dem Berlin-Standort, sage ich jetzt voll mal. Und das ist für den Süden, glaube ich, auch ganz interessant. Es ist noch ein bisschen unklar, was passiert, also wie viele Arbeitsplätze entstehen. Es ist noch stehen noch keine konkrete Jobzahlen irgendwie im Raum und es ist aber auch ein Schritt, ja, wie es der bayerische Wissenschafts- und Wirtschaftsminister beide ja auch irgendwie gesagt haben, dass das irgendwie auch ein Vertrauensbeweis für den Standort Deutschland, Bayern auch ist. Und ich bin da auch ganz interessant oder interessiert daran, natürlich auch vielleicht dann schneller mal rüber zu laufen mit dem Mikro und dann eine Aufnahme zu planen.
Und einfach mal neue Updates zu sehen und einfach hingehen und
sagen, genau, hey, oder einfach mal neue Updates zu sehen. und das ist, dem wollen wir einfach mal anfangen und ich finde es schon fand das eine sehr spannende Meldung gestern, als es reinkam, sehr positiv überrascht, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde, wie du gerade schon sagtest, schön, dass es, schön nicht, aber auch cool, dass man einen anderen Standort außer Berlin gibt. Und nicht immer alles irgendwie Tech Berlin und da auch mal in München was passiert. Ich finde bei sowas immer schwierig auch einzuschätzen, was ist so die wirkliche Intention, wenn man dann einfach ein bisschen näher an politische Entscheidungen sitzen oder wie sieht das aus? Haben wir, was für mich natürlich am interessantesten ist, haben wir dann bald auch direkt Zugriff auf Features, die rauskommen oder müssen wir da noch warten? Ich sehe schon die ganzen Nerds, wenn irgendwie ein neues Feature rauskommt, vor der Standort in München protestieren. Gib uns GPT-5, wir wollen es jetzt haben. Also hoffe ich nicht, aber
wie bei so Sneaker-Releases einfach, die halt einfach vorher.
Mhm. Das wäre auch lustig, Nerd-Love-Brand draus zu machen. Ich sehe uns schon vor den Office-Campen und sagen, Sam, komm her. Kurz filmen.
Ja, also neben der Eröffnung von dem Büro ist ja auch noch das Thema, was ja ein paar Tage vorher auch noch kam, ist das Thema OpenAI mit Serverstandort Europa. Vielleicht, Jens, kannst du mal noch 2 Sätze dazu sagen. Ich glaube, alle Datenschutz-Skeptiker und ja, Menschen, die Angst vor, berechtigterweise auch vor Daten und Technologie haben, warum sie Dinge nicht implementieren können, könnten jetzt vielleicht etwas positiver überzeugt werden.
Ja, mal gucken. Also ich kann es noch schwierig einschätzen, weil natürlich der Datenschutz ist halt nicht nur Serverstandort, sondern natürlich viel, viel mehr. Aber OpenAI hat angekündigt, einen Serverstandort in Europa für, aktuell muss man sagen, nicht alle ChatGPT-Versionen, sondern nur für Education, Enterprise und für die API anzubieten. Die API soll auch schon für ausgewählte Kunden die Möglichkeit haben, einen Serverstandort Europa auszuwählen. Ich konnte es bei mir leider noch nicht. Aber das ist natürlich in der Kombination mit dem Standort in München erstmal eine schöne Annäherung an Europa und sorgt dann hoffentlich auch dafür, dass man als Unternehmen vielleicht da mal ein bisschen flexibler ist und nicht sagt, man muss jetzt irgendwie ChatGPT blockieren, wenn sie da nach europäischen Spielregeln und nach entsprechenden Datenschutzregeln spielen sollten. Ich finde aber auch, dass das nochmal den Markt vielleicht ein bisschen umkrempelt, weil es gibt Dutzende Startups, die nichts anderes machen, wie eine Microsoft Azure API zu nehmen mit dem GPT-Modell oder mit OpenAI-Modell und sagen, hier, wir machen ein sicheres ChatGPT mit Serverstandort Europa. Die brauchst du halt dann vielleicht gar nicht mehr. Wenn du sagst, ja gut, ChatGPT hat dann vielleicht auch einen Plusplan irgendwann, Europa-Standort, dann kegelt das eigentlich diese Startups weg, außer die halt wirklich ein innovatives USP, ein USP haben, eine gute Anbindung haben, nochmal irgendwie nur Features. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass diese, sag ich mal, billigen Produkte, die einfach nur sagen, wir machen da einen Wrapper drumherum, bauen das quasi wie ChatGPT komplett nach, machen keine neue Innovation, denken nichts Neues, sondern setzen einfach nur auf die Angst und die Unsicherheit, dass die vielleicht dann einfach vom Markt verschwinden oder auch vielleicht dann zu mehr Innovation gezwungen werden. Also mal gucken.
Sehe ich schon so. Also ich sehe es genauso. Schützt uns ja eigentlich auch am Ende nicht davor von dem ganzen Modell-Update-Chaos. Wir haben ja in der Vorbesprechung kurz drüber schmunzeln müssen. Bevor wir nochmal zum Thema Operator, also bevor wir über die Modelle sprechen, sprechen wir nochmal ganz kurz über das Thema Operator. Du hast ja ein tolles Video wieder mal geteilt. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt mal zum ersten Mal hören vielleicht, ist Jens Polomski auf LinkedIn. Lohnt es sich zu folgen, vor allen Dingen wegen dem Videocontent und wegen den tollen Videos, die euch erklären, wie Dinge funktionieren. Jens, erzähl mal, was hast du mit dem Operator so angestellt? Also erstmal erklär mal, was ist der Operator und was hast du damit angestellt? Und dann erzähle ich meine schlechte Erfahrung mit dem Operator.
Sehr gut. Also der Operator ist eine Funktion von OpenAI. Wir hatten vor einigen Monaten wahrscheinlich schon gesprochen, Claude hatte oder Anthropic hatte quasi die Computer Use API und der Operator von ChatGPT ist quasi ein Tool, das dein Browser bedienen kann. Also du machst ChatGPT auf, sagst, such mir doch mal bitte was oder bestell mir doch mal bitte was und ChatGPT öffnet dann einen Browser im Interface, nicht auf deinem Rechner, sondern in so einer geschützten Umgebung, browst dann, guckt sich quasi einen Screenshot an, versucht zu überlegen, wo klicke ich denn hin und geht dann so einen Prozess durch. Und bei Snipkey hatten wir eine Community-Session, wo wir das mal komplett durchgetestet haben mit 4-5 Use Cases. Und der erste Use Case war, bestell doch Jens mal bitte was zu essen zum Mittag und lass ihm das mal liefern. Und das war spannend. Wir haben das über Uber Eats gemacht. Und ich hatte vorher einen Account angelegt mit Payment-Daten, schon alles hinterlegt. Und dann war halt, hier sind die Login-Details, bestell doch mal bitte was zu der Adresse. Und hat sich wirklich durch das Menü auch gearbeitet, hat auch entsprechende Anforderungen an die Menüauswahl, das Gericht quasi mit verstanden von dem Menü. Und hat man was bestellt und es war unglaublich lecker. Ich kannte aber weder den Laden, noch habe ich darauf geachtet, was überhaupt bestellt wurde. Aber es war mega lecker, also ich habe es echt gefeiert. Und dann haben wir noch so ein paar Sachen probiert, wie ein Buch bestellen bei Amazon, eine Software SaaS nutzen. Da war es so ein bisschen schwierig, aber auch das ist möglich. Und das war eigentlich ganz, ganz geil. Aber aktuell Nutzung nur über den ChatGPT Pro Account, der $200 im Monat kostet und natürlich noch nicht in Europa. Also braucht man noch einen VPN, der irgendwie in die USA oder sowas leitet. Dann kann man es nutzen. Aber wie war denn deine Erfahrung mit dem Operator?
Ja, fernab von dem, was du gesagt hast, dass das natürlich die Rahmenbedingungen sind, um überhaupt die volle Funktionalitäten zu nutzen, habe ich die, sag ich mal, Light-Version getestet und habe mir gesagt, okay, ich möchte einfach jeden Morgen die Neuigkeiten zum Thema Fußball-Transfermarkt und NBA.
Hast aber nicht der Operator.
Ja, ist ein Task-Operator abgespeckt. Natürlich ist es nicht der Operator, aber zumindest habe ich mir gedacht, okay, man erstellt einen Task und morgen in der Früh bekomme ich dann das Ergebnis. So, hast du recht. Mensch. Und Ich habe dem auch sehr dediziert die Quellen gegeben, habe aber eben auch mir dann überlegt und gesagt, also wir wissen ja alle, ich bin großer Perplexity-Fan, du ja auch, und ich war immer noch sehr skeptisch, was die Suchen von ChatGPT und das Reasoning dahinter schon ein bisschen war so, Naja, auf jeden Fall habe ich dann zwei Quellen rein, habe gesagt, okay, jeden Morgen in der Früh will ich einen Task haben, schickst mir eine Push mit den neuesten Neuigkeiten und zeige mir mal, die Tasks, die dann aufgelistet wurden in dem Chat sozusagen in der Früh, waren halt miserabel. Also die Meldungen waren halt irgendwie nur eine Meldung. Eigentlich habe ich ihm aber 10 Links gelegen. Ich habe ihm genau gesagt, ich möchte pro Link 3 Meldungen haben und es kam halt pro Link nur eine Meldung und dann nur abgeschnitten und Ding und ich war dann so, ja, okay. Nachdem ich dann aber diesen Operator im VPN-Modus versucht habe, irgendwie zu akquirieren, habe ich gecheckt, nee, also die $200 habe ich jetzt nicht Bock zu zahlen. Ja. Für Transfermarkt-Neuigkeiten. Aber sagen wir es mal so, ich glaube, die Task-Funktion ist sicherlich hier und da ganz, ganz hilfreich, auch im Daily Doing. Also sprich, wenn man viel im Wording arbeitet oder im Projektmanagement so gerade mal so sagen muss, hey, morgen muss ich irgendwie, habe ich einen Call, also zum Beispiel, oder zum Thema, ich muss ein bisschen was recherchieren, das heißt, ich weiß, was ich morgen schon machen muss, kann ich schon einen Task erstellen und sagen, hey, hilf mir mal, morgen habe ich den Task zu tun, morgen muss ich über, weiß ich, das Thema Valomat mal ein bisschen was rausfinden, hier ein paar Sources, kannst du mir bis morgen früh mal so ein paar Zusammenfassungen schreiben. Dafür ist es nicht schlecht, also da muss ich sagen, war ich positiv überrascht. Was mich auch noch sehr, sehr gut gestimmt hat am Anfang und dann zum Stressen gebracht hat, das muss ich nochmal die richtige Begrifflichkeit dafür wählen, ist die Thematik, wenn du anfängst, sozusagen eine Aufgabe zu erstellen und er dann anfängt, dieses eine Fenster zu öffnen. Mhm. Wie heißt denn das nochmal?
Das ist ja das Taskfenster einfach nur. Den Canvas meinst du?
Den Canvas, genau, ja. Danke. So, also den Canvas, den gibt es ja schon ein bisschen länger und das ist jetzt ja nichts Neues, aber ich bin jetzt so ein bisschen dran im Daily Doing, ja, 1000 Doings zu tun und Konzepte und was weiß ich. Und ich fand es am Anfang richtig cool, weil ich mir gedacht habe, hey, das, der Output des Canvas ist, wie er vorgeht, super cool und du kannst es ja dann wieder ändern und dann fängt er an und dann musst du aber schauen, dass du den richtigen Prompt gibst, weil sonst fängt dann das ganze Dokument wieder, also den ganzen Verlauf wieder umzuschreiben, aber ich will ja nur den einen kleinen Part haben. Und irgendwann mal war ich so, Alter, mich triggert das jetzt auf 1000 Ebenen, ich bin schneller, wenn ich sozusagen nicht in diesem Canvas arbeite. Aber ich glaube schon, man sieht anhand von diesen kleinen, sage ich mal, Änderungen oder Weiterentwicklungen, wie schnell und wie viel Meckern auf hohem Niveau das eigentlich ist, wo wir uns gerade bewegen. Wenn wir uns vor einem Jahr, wo wir angefangen haben zu schnacken, ja, wenn das könnte und das könnte und das könnte und das könnte und wir jetzt so, ja, also das ist, kann das zwar schon, aber irgendwie ist es nicht so geil.
Ja, wir sind verwöhnt, das ja. Kann man anders sagen. Ja, die Task finde ich auch in eine ganz interessante Edition. Ich bin aber auch noch nicht so ganz happy damit. Also ich glaube, die Idee ist cool, sowas zu planen. Ich bin aber viel mehr gespannt, wenn sie wirklich diese Funktion nochmal ausbreiten auf alles, was sie können. Also beispielsweise kannst du aktuell bei den Tasks noch keine GPTs nutzen. So, dann hast du mal irgendwie plötzlich was anderes, wenn du sagst, du hast irgendwie ein GPT für dein Wissensmanagement oder für einen bestimmten Task mit Knowledge drin und so weiter, dann wird's noch geiler. Und es gibt so ein paar Leute bei X, die immer mal wieder gerne in Source Code gucken oder in Quellcode von der GPT-App etc. und auch in das Webinterface und dann auch mal so Sachen sagen, na, okay, da wird wahrscheinlich gerade dran gearbeitet. Und es wird auch an einer Google Mail und einer Google Kalender Integration gearbeitet. Und wenn du das dann mit Tasks noch kombinieren kannst, dann ist ja zum Beispiel dein Use Case ja auch super einfach realisierbar. Wahrscheinlich wird sich ChatGPT für dich wahrscheinlich daran erinnern, du Max, ich mache dir mal morgen was fertig, weil du hast einen Termin.
Ja, also das ich habe ja vor allen Dingen, ich habe mich ja bei dir inspirieren lassen mit diesem Automatisierungsprozess der Anfragen. Also Anfrage kommt rein, Summary, also Anfrage wird validiert, Summary zum Unternehmen, also in Short Notes, das ist so ein Short Briefing für meinen Key-Account. Es war schon interessant zu sehen. Ich habe das jetzt gerade mit Make so ein bisschen nachgebastelt. Ist noch nicht perfekt.
Nice.
Aber auch allein im Prozess den Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, schauen, okay, die kriegen automatisiert ja die Anfrage rein. Wir haben noch kein CRM-System. Ich weiß, also ich meine, wir dödeln immer noch mit WordPress rum, aber ist halt so. Wir sind halt die Pirates und sind halt da ein bisschen low-key unterwegs.
Selbst wir haben schon CRM. Mann.
Ja, ja. HubSpot, schick mir mal irgendwie 50% Rabatt, dann mache ich's. wenn ihr das hört. Und am Ende allein auch diesen Prozess durchzugehen mit dem Team und also die dafür verantwortlich sind, das sind bei uns 2-3 Personen, habe ich auch gesagt, hey, schau mal, hier kommt die Anfrage, die kriegt ihr eh per Mail. Jetzt versuchen wir doch einfach mal rauszufinden, ist die valide oder nicht. Haben natürlich den Prozess, die Anfrage ChatGPT, Standard, also einen Anfragen-GPT vorher gebaut, GPT-Anfrage rein, also die Anfrage, die reingekommen ist, reinkopiert, validiert sie mir. Währenddessen habe ich Perplexity den dann aufgemacht, gesagt, schau mal, das ist anhand der E-Mail-Adresse erkennen wir, das ist das Unternehmen XY, hier der Prompt für den Marktresearch zu dem Unternehmen und zu dem Markt, wo sich das Unternehmen auch befindet, weil ich will ja auch wissen, um was für Markt reden wir, Social, Performance, Marketing, Digital, da unterscheiden sich auch so ein bisschen die Kategorien, wo die Brand gerade unterwegs ist, ist die B2C, B2B. Anyway, und diesen Prozess auch mal so durchzugeben im Team, auch wenn es nicht komplett automatisiert ist und am Ende kriegst du in Slack dein Update, geil, also ne? Der Key-Account, der kriegt, das macht so wow bei den Leuten und das ist einfach so toll zu sehen. Und dieser Moment jeden Tag treibt mich auch irgendwie an, muss ich sagen, weil ich es einfach so geil finde. Weil ich mir denke, auch wie viele Dinge man einfach auch automatisieren, effizienter machen kann und Spaß dabei hat. Und auf der anderen Seite hat man dann wieder Zeit, wie zum Beispiel jetzt bei uns, was wir jetzt machen nächste Woche, ist halt ein Video-Hackathon. Geil. Den ganzen Abend hier ab 18 Uhr, Pizza und Bier. Und dann wird halt einfach, ja, bis tief in die Nacht halt, werden halt Videos produziert. Und es gibt halt 2-3 Teams und immer jeweils ein Videograf mit dabei, ein Thema und die Tools natürlich, Kling, Midjourney, Runway, Drew, at Pika Labs und so. Und dann schauen wir halt, was halt, und dann probieren halt alle in Teams rum. Und ja, und dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Und solche Hackathons machen wir jetzt einmal im Monat und halt mit unterschiedlichen Themen. Und jetzt geht's nächste Woche mit Film und Image los. Und geil. Wir sind ja da schon eh recht fit, was das
aber betrifft. Wir sind so ein bisschen vom Thema abgedriftet, mein Lieber.
Ja, wir sind vom Thema abgedriftet. Scheiße, was war's nochmal? Damn, sorry. Ach so, ja, zum Thema Lernen und Prozesse mit Automatisieren und Task jetzt hat. Genau. Ich wollte nur unsere Zuhörerinnen abholen, dass es einen Wow-Effekt gibt. Ja, und macht das mit euren Teams. Testet einfach die Sachen zusammen. Aber mal, um zurückzukommen.
Wir waren bei OpenAI.
Genau, OpenAI. Search-GPT für alle kostenlos.
Ja, finde ich ganz krass. Also das war jetzt auch vor ein paar Tagen. Wir haben jetzt mit mein Perplexity hat irgendwie eine Search-Funktion, Google mittlerweile irgendwie auch mehr oder weniger vernünftig. Und Search-GPT war ja immer an Accounts gebunden, teilweise auch an Paid-Accounts und da hat OpenAI jetzt die Suchfunktion auch für alle kostenlos freigeschaltet. Das heißt, du brauchst noch nicht mal einen ChatGPT-Account und kannst diese Suche oder diese Websuche von ChatGPT nutzen. Ist natürlich eine Ansage gegen Google, wo man jetzt schon irgendwie sagt, ich kenne auch schon im Bekanntenkreis viele Leute, die mehr mit ChatGPT suchen, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt bewusst die Websuche nutzen. Aber das halt schon als Tor zum Internet und zur Informationsquelle nutzen und das natürlich mit einem ohne Barrierenzugang noch halt krasser. Ich finde halt...
Frage?
Ja, schieß los.
Fordert es nicht, dieses Thema ist Auffindbarkeit auf ChatGPT?
Ja, klar.
Wie ranke ich bei ChatGPT? Jetzt kommen wieder die ganzen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so polemisch sage, die ganzen LinkedIn-Vertriebler, die ein neues Produkt haben. Und zwar dieses Mal ist es das Ranken in OpenAI. Schick mir deine Daten, ich trainiere es an und du hast eine, also die neuen SEO-Optimierer.
Ich packe deine Inhalte 3 Milliarden Mal auf Reddit und dann rankst du bei ChatGPT. Ja, aber das wird eine Rolle spielen und ich hoffe, dass, oder vielleicht, wenn wir irgendwann mal so ein Analytics-Dashboard von OpenAI selber haben mit ein paar Daten, weil man, du kannst zwar sehen auf deiner Webseite, wie viele Leute von ChatGPT zu dir kommen, du hast aber halt keine Möglichkeit, da wirklich von OpenAI Analytics zu bekommen. Das wäre mal ganz geil. Aber es ist natürlich eine Ansage gegen Google. Was ich halt so ein bisschen kritisch finde, ist, das hatten wir auch schon ein paar Folgen mal besprochen, wir wissen halt auch nicht, wie sehr dann dieser Bias Richtung Medienpartnerschaften ist, wie sehr das dann vielleicht mehr ausgespielt oder was anderes, was für ein Ranking da eigentlich hintersteckt, weil du ja anders als bei Google jetzt nicht den Paid-Bereich hast, wo du sagst, du hast dann die Ads, Leute zahlen dafür, wenn sie oben stehen wollen, fair enough. Und dann ranken wir halt nach ganz vielen Metriken. Das ist ja bei ChatGPT gar nicht so öffentlich einsehbar. Und dann halt auch diese Medienpartnerschaft, die ja dann kein Paid-Bereich ist in dem Sinne, da hat der OpenAI Geld für ausgegeben. Das heißt, die wollen es ja irgendwie auch nutzen. Das finde ich noch ein bisschen schwierig.
Ja, Finde ich auch. Aber und natürlich dann abschließend ist natürlich der so ein bisschen das Modellchaos, weil keiner mehr irgendwie durchblickt.
Ja, was machst du denn, Max? Lieber das O3 Mini oder lieber das O3 Mini High oder doch lieber das O1?
Junge, Alter. Ich nutze einfach einmal alles, bitte. Mit Mayo und Ketchup. Ganz ehrlich, ey. Nee, es kommt drauf an. Also standardisiert nutze ich das 4.0. Ja, und O3 Mini High mache ich auch. Also ich wechsle eigentlich immer zwei. Also das im Daily Doing habe ich 4.0. So, ja. Das ist so mein Standard eingestellt und dann wechsle ich immer mal wieder, je nach Aufgabenstellung und Task, was ich habe. Wie gesagt, viel von diesem Reasoning-Thema, wenn ich Research mache oder wenn ich vorher schon, bevor ich eine Grundidee habe, auch einfach mal den Markt analysiere, die Konkurrenz analysiere und so, bin ich halt einfach absoluter Perplexity-Verfechter. Ich finde das Reasoning unfassbar gut. Ich finde auch geil, die Integration von anderen LLMs Modellen einfach auch krass. Ich habe irgendwie gestern den Post vom, ich weiß nicht, ob es der COO oder CMO oder irgendeiner von Perplexity ist oder der CEO sogar, der dann auch gesagt, ja, wir bieten das und das und die Modelle alle auch damit an und für den Preis, da war ich so, so geil.
Ja, die machen es halt smart, die kombinieren ja einfach nur viele Sachen und machen dann gutes Interface drauf, gute Experience. Ist schon nicht schlecht.
Gut.
Aber ich glaube, das Modellchaos ist halt bei Open, also Naming ist, glaube ich, echt schwierig. Da würde ich auch gerne noch Google mit erwähnen in diesem Modellchaos-Thema. Weil jetzt ist irgendwie Gemini 2.0 raus, auch in der Fleisch- und in der Pro-Version. Und wenn irgendwer Gemini Advanced hat, also die bezahlte Version, einfach mal in die Modellauswahl gucken. Ich habe es heute mal in der Modell- oder in der Vorbereitung gemacht. Wir haben jetzt, also wir müssen uns entscheiden. Nehmen wir lieber 2.0 Flash Thinking Experimental oder lieber 2.0 Flash Thinking Experimental with Apps oder lieber die 2.0 Pro Experimental oder die 2.0 Flash. Und das sind jetzt nur 4 verschiedene Modelle für die 2.0er Version. Dann gibt es noch 3 Modelle für die 1.5er Version. Da rafft doch keiner mehr. Ich meine, die Leute...
Doch, ich raff's schon. Ja. Weil nämlich die 2.0er Version Flashing Thinking Experiment with Apps ist, wenn ich ein Research machen muss und natürlich auch auf das unfassbare Daten- und Inhaltsnetzwerk von Google zurückgreifen, nämlich über YouTube Maps und Search... Dann.
Du bist jetzt ziemlich froh, dass in den Notizen ein Screenshot ist, wo genau das steht.
Ja, du Arsch, jetzt hast du mich wieder aufgedeckt. Naja. Nee, also ich finde es teilweise auch so ein bisschen verwirrend und vor allen Dingen ist halt auch, es ist ja wieder das gleiche Prinzip, was wir ja auch immer leben, ist Learning by Doing. Das heißt auch da immer mal wieder den Anwendungsfall zu haben, zu wechseln, mal zu schauen, zu testen, welcher Task ist für was eigentlich das Beste. Und was ist der Output? Hatten wir vor einem halben Jahr auch immer die Diskussion, mit welches Model ist besser, ChatGPT oder Claude oder wie auch immer. Und da war immer so, ja, für die Aufgabenstellung fand ich eigentlich den Output besser. Und ich glaube, da müssen sich die Google-Nutzerinnen und Nutzer auch so ein bisschen, die Advanced haben, auch da so ein bisschen durchklicken.
Wahrscheinlich wird es irgendwann eh dahin laufen, dass du einfach einen Auto-Modus hast, der dann einfach das Modell für dich auswählt, dass genau, der Prompt einfach erkannt wird, okay, brauche jetzt irgendwie eine nette Headline für die E-Mail oder brauche irgendwie eine PhD-Level-Problematik, die ihr gerade tackeln möchte.
Ja, aber jetzt waren wir bei OpenAI als Büro. Jetzt haben wir neben meinen kurzen Exkursionen bei uns in die Agentur, wird, dass wir Hackathon machen, nochmal kurz Werbung gemacht. Ist natürlich für alle frei zugänglich, die Bock haben. Spaß beiseite. Sind wir über das Modell Chaos gegangen und kommen jetzt eigentlich zu dem erschütternden Thema, was die Tech-Welt erschüttert hat. Die Aktien sind down. Ich habe eigentlich schon 5 Eigentumswohnungen verloren, weil die Aktien so runter sind. DeepSeek. Du hast ihn nur getitelt DeepSeek Moment. Also, bitte.
Die DeepSeek Moment, ja. Also ich habe auch, guck gerade auch nochmal in mein Portfolio rein, war ein bisschen erschrocken, was da passierte. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass so ein aus unserer Nerd-Bubble, sag ich mal, so ein LLM so viel Chaos sorgt. Also da haben ja wirklich auch alle Sender auch darüber berichtet. Und das ist
klar,
ja auch,
ich glaube natürlich, sie haben vor allen Dingen darüber berichtet, wegen einem entscheidenden Faktor, und zwar wegen den Kosten, um so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Also ja, hat ein Fuffi gekostet. Und alle so, hä? Alle anderen haben 10 Millionen. Und die so, ja, wir haben fürs Fuffi gemacht.
Und ich finde,
und ich war ja dann auch so, boah, krass, was geht? Und du gleich so, Max, pass auf, glaub nicht alles, was du im Internet liest. Das glaube ich nicht. Und dann so 5 Ex-Posts weitergeleitet. Da, schau mal, die mutmaßen schon, dass es gar nicht so günstig war in der Entwicklung. Aber erzähl mir mal, was war denn der DeepSeek-Moment?
Ja, also der DeepSeek-Moment ist eigentlich, ich finde vom Timing her auch sehr interessant, kann ich mir nicht vorstellen, dass das zufällig war. USA hat ja ein paar Tage vorher angekündigt, wir machen die Project Stargate, 500 Milliarden investieren wir jetzt in KI und so weiter, ordentlich auf die Kacke gehauen. Und dann kam ja China und gesagt, hallo, wir haben hier so ein Modell, hat irgendwie nur 6 Milliarden gekostet. Und 6 Milliarden oder 6 Millionen, willst du nochmal nachschauen?
Milliarden waren es nicht, es war eine Mio-Zahl.
Genau, war 6 Millionen für ein Training. Und das ist natürlich eine Ansage, wenn du sagst, irgendwie, wir müssen jetzt irgendwie hier Milliarden investieren. Und dann kommt so ein kleines Lab vermeintlich aus China und sagt, ja, wir können es besser, aber günstiger. Und das finde ich halt das Krasse, wir machen das Ding halt auch noch Open Source. Und deswegen ist ja auch sowas zum Beispiel bei Perplexity jetzt mit drin, dass du das R1-Modell von DeepSeek halt hast zum Nutzen. Und du kannst es dir jetzt auch runterladen auf dem Rechner. Da gibt's auch schon Distilled Versions, also kleiner trainierte Versionen quasi davon, die auf dem lokalen Rechner auch laufen. Weil natürlich das zweite Thema, was da neben den Kosten riesengroßes Fass aufgemacht hat, war dieses ganze Thema Zensur. Die DeepSeek Chat-Interface, sieht aus wie ChatGPT natürlich, ähnliche Funktionen. Und da kannst du die Modelle nutzen. Wenn du aber was Kritisches Richtung China fragst, dann fängt er teilweise an zu generieren und dann sagt er, ich kann darüber nicht sprechen und löscht dann wieder alles raus. Also auch da zwei Faktoren, die, glaube ich, da für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt haben. Aber meine Hoffnung ist so ein bisschen, wie in vielen Bereichen, wenn jetzt da so ein Lab kommt und sagt, wir haben mit 6 Millionen benutzt, ob jetzt oder benötigt, ob das stimmt oder nicht, aber mal so eine Hausnummer, und haben da jetzt ein krasses Modell gebaut, was besser ist als alle anderen. So erstmal so vom einfachen Sprech her. Das spornt natürlich auch viele an, weil du vielleicht dann jetzt als Lab jetzt nicht unbedingt oder als Forschungslab nicht irgendwie sagen kannst, wir können jetzt keine Milliarden einsammeln an Investorgeld etc. Aber wenn du aber siehst, hey, es geht auch mit weniger, cool. Und dann hast du jetzt auch diese Arbeit, die ja dann Open Source ist in bestimmten Bereichen von R1, was ja auch wieder genutzt werden kann, um nicht nur für den Kopf zu sehen, hey, das ist möglich, sondern ja auch diese Ideen dahinter, die ja auch zum Training benutzt wurden, auch nochmal weiter zu spinnen. Und ich hoffe, dass bei der ganzen Kritik, auch was Zensur angeht, definitiv scheiße, aber das auch nochmal ein Innovationstreiber ist, weil sich Leute davon inspirieren lassen und merken, hey, ich kann das auch machen und das vielleicht nicht einfach nur bei den großen Amazon und OpenAI etc. hängt, Modelle zu trainieren und so.
Ja, es macht halt so ein bisschen die Konkurrenz belebt das Geschäft und am Ende des Tages ist es auch schon etwas, was jemanden schon motiviert zu denken, ja, wir brauchen gar nicht so viel. Ja, also es ist ja auch in unserem Daily Doing so, in der Branche oder in den Bubbles, die wir uns bewegen, und wenn es ums Transformations geht oder um digitales Marketing oder um Implementierung von, ja, sprechen auch mal mit Beratern. Wir hatten ja vor 2 Folgen, glaube ich, die Anja auch da von Omax, die ja auch sehr viel Transformation machen im C-Level. Ich glaube halt, es kann auch Menschen pushen zu sagen, komm, wir müssen nicht und immer alles als Riesenberg sehen und wir müssen erstmal Trilliarden investieren, weil das ist ja immer so ein bisschen auch, ohne jetzt böse zu sein, aber immer so ein bisschen auch die Entschuldigung, warum Innovation nicht getrieben wird, weil es natürlich ja erst sauteuer ist, wir brauchen erst das und ihr seid ja viel kleiner und deswegen könnt ihr ja viel schneller handeln. Und jetzt wollen alle irgendwie agil sein, schnell sein, dynamisch sein und trotzdem sind sie noch in ihrem Konzernkonstrukt und haben natürlich noch Reglements, auf die sie achten müssen. Trotzdem finde ich das sehr inspirierend, was das angeht. Am Ende liegt die Wahrheit natürlich irgendwo in der Mitte. Eine Zäsur ist ein großes Thema. Ja. Nicht nur im Text, sondern auch generell halt einfach auch vor allem geopolitische Themen, ja. Und am Ende des Tages auch die Thematik, dass zum Beispiel auch Italien, die Datenschützer in Italien sind ja auch schon dagegen vorgegangen und prüfen
Italien
das.
Italien mal wieder, die waren doch damals ChatGPT, wollen wir verbieten.
Da läuft nichts in dem Land bei uns, aber die Datenschützer sind auf jeden Fall on point.
Ja, die haben erstmal meckern. Ja, was du gerade erwähnt hast, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das so ein bisschen dieses Zensurfass aufgemacht hat. Und ich habe im Nachgang mal getestet, wie sieht es denn bei anderen Modalitäten aus? Also wir haben ja Kling, hast du gerade schon erwähnt, Hailu, und die haben ja Bild und auch Videogenerierung. Und da habe ich auch mal getestet, wie sieht's denn da mit Zensur aus? Und da hast du halt auch Sachen, wenn du irgendwie sagst, ich möchte jetzt hier, was habe ich getestet? Eine Animation von einem unabhängigen Taiwan. Ging nicht so ganz. wurde bei manchen.
Das kam da raus?
Nichts, also es wurde teilweise blockiert. Das heißt, auch da spielt Zensur eine Rolle, aber halt teilweise unbewusst. Also nur, ich finde, DeepSeek hat halt dieses Zensur-Feature, also es wirklich gesehen hast, aber du siehst ja nicht, was du nicht siehst, was rausgefiltert wird, vielleicht auch für dich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man hier auch nochmal auf dem Schirm hat, dass wahrscheinlich kein Modell, oder was wahrscheinlich, meiner Meinung nach, kein Modell 100% neutral ist, weil es kann ja nicht sein, irgendwas fehlt ja, also wir wissen ja nicht, was im Trainingsdatensatz alles drin ist und wir wissen ja auch nicht, was nicht drin ist und dementsprechend sind ja alle Modelle irgendwie biased. Und ich glaube, das sollte man hier nicht vergessen, dass egal mit welchem Modell man spricht, das immer irgendeine Orientierung hat, gesellschaftlich, politisch etc., die man aber ja nicht so aber abfragen kann. Steht da nicht irgendwie hier das linke Modell oder sowas? Ich glaube, das war in dem Zusammenhang, fand ich auch nochmal ganz wichtig. Aber gut, wenn da so ein Fass aufgemacht wird, finde ich erstmal wichtig.
Wichtig und richtig. Und dementsprechend kommen wir zu dem wichtigen Thema aus Europa. Was hast du noch aus Europa mitgebracht? Ich sehe noch ein paar Sachen zum Thema Stichwort Mistral. Vielleicht holst du da nochmal die Leute auch ab. Wer ist das überhaupt? Ist das ein Marvel-Superheld? Oder?
Das wäre cool. Ich weiß nicht, wie er aussehen würde, aber können wir mal mit Jane nachher fragen. Mistral ist ein Lab aus Frankreich, die verschiedene Modelle auch veröffentlicht haben, teilweise Open Source und meiner Meinung nach so in Europa eins der stärksten Modelle gerade haben, wenn nicht das stärkste. Und die haben auch eine LeChat-Interface, was erstaunlicherweise LeChat an ChatGPT erinnert. Und die haben jetzt vor ein paar Tagen ordentlich Updates rausgehauen, was das angeht. Die haben Flash-Answers, wo richtig, richtig schnell du den Output bekommst. Die haben eine Mobile-App für Android und iOS rausgebracht, Code-Interpreter, also Code generieren sowie auch rendern. Sie haben einen Paid-Plan rausgebracht zum ersten Mal. Websuche, dein Lieblingsfeature kennen, was ist auch dabei. Also die haben nochmal ordentlich was auf die Beine gestellt und ich werde jetzt die Tage auch auf jeden Fall mal testen, wie denn auch so die Output-Qualität am Ende ist, weil natürlich Features sind ganz nett, aber wenn du den Output von den LLM nicht gebrauchen kannst, doof.
Können wir doch mal schauen, ob du mit deinem LinkedIn-Fame irgendeinen aus dem Mistral-Team mal hier reinbekommst, oder?
Mal fragen. Bonjour, want to talk about LeChat?
LeChat?
Finde ich cool.
Also zum Glück, mein Französisch mündlich Abitur geht noch einigermaßen. Ich kann mit dir wir können gerne das auch auf zweimal Französisch machen.
Geil, dann musst du es machen. Oder ich muss
einfach. Achso, ja, aber du musst mir den Inhalt geben, weil ich bin nicht so LLM-nerdig, HTML-Coding drin.
Geil, aber ich würde gerne Max auf Französisch mit mit KI-Buzzwords hören. Das klingt bestimmt ganz geil. Ich guck mal.
Wir haben noch ein kleines Thema, glaube ich, dabei. Das ist das KI-Kompetenzpflichtsthema. Für diejenigen, die ja das Thema KI und Ethik schon mal gehört haben oder unseren Podcast vielleicht schon ein bisschen länger hören, hatten wir auch die SEDA bei uns zu Gast von AI Humanity. Dort war ja auch das Thema wegen dem EU-Act eben auch eine gewisse KI-Kompetenzpflicht in Unternehmen aufzubauen. Und der Jens hat wie immer natürlich eine Lösung dafür.
Tja, Lösung will ich nicht sagen. Also grundsätzlich erstmal zur Kompetenzpflicht. Im EU-AI-Act steht drin, Artikel 4, dass Unternehmen, die mit KI-Modellen also nicht nur betreiben, sondern auch damit arbeiten, eine Kompetenzpflicht Kompetenzpflicht zeigen müssen. Da hört es aber schon für mich gefühlt aus. Also natürlich
kann man. Was ist Kompetenz?
Genau, also natürlich kann man, wir hatten da jetzt vor ein paar Tagen bei Snipki mit dem Rechtsanwalt eine Live-Session dazu, wo er mal so ein bisschen sein Statement dazu gegeben hat, aber es ist halt noch nicht so richtig definiert. Ich glaube, Mitte Februar kommt ein Webinar tatsächlich von der EU dazu nochmal ein bisschen. Ich hoffe, da wird es ein bisschen klarer, aber es ist halt noch nicht definiert. Aber Fakt ist, man muss als Unternehmen dafür sorgen, dass die Leute, die mit KI arbeiten, eine Kompetenz haben. Ob es dann über extern ist oder intern, ob es zertifiziert sein muss, in was für einem Rahmen, das ist noch nicht so ganz klar. Bei Snipki haben wir dafür jetzt auch tatsächlich einen Kurs auch gebaut, um da halt einfach so eine Grundkompetenz mit aufzubauen, sind aber auch sehr nah an oder versuchen sehr nah an der EU-Regulierung zu sein, dass wir sagen, hey, wir können hier irgendwie was Gutes anbieten. Aber ich finde den Move so interessant. Vielleicht ist auch mein politisches Denken nicht so ausgeprägt, aber ich finde, wir haben gefühlt zu wenig Innovation in Europa, was KI angeht oder gerade auch generative KI, sagen wir mal so. Und da ist so, finde ich, den Move so interessant. Ja, wir haben keine Innovation, deswegen verpflichten wir jetzt Kompetenz. und hauen da Leute auf die Finger, wenn sie nicht das lernen. Also hilft, also ich meine, das ist ja unsere Mission, Enablement und Bildung und so weiter, aber ich finde es interessant, dass das quasi eine Pflicht wird. Also, boah, wie ist dein Statement dazu? Hast du Kompetenz, Max?
Ich habe generell ja gar keine Kompetenz und verkaufe mich ja auch nicht als Experte oder sonst was. Das ist ja so ein bisschen das, was mich immer so negativ triggert.
Das macht dich sympathisch.
Ja, oder auch unsympathisch, ist mir auch wurscht. Aber sagen wir es mal so. Also wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich glaube, dass natürlich diejenigen, die eine Kompetenz von jemand anderen erwarten, diese Kompetenz auch mitbringen müssen. Ich glaube, dass sicherlich hier und da wir, und das würde mich wundern, wenn wir in Europa bei so vielen tollen Menschen, die hier leben, aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturkreisen und was alles zu Menschen dazugehört, ja, dass wir es nicht hinbekommen, irgendwie KI-Kompetenz hier zu haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist auch nicht so. Was jetzt die KI-Kompetenz von Behörden und, sage ich mal, ja, Politik betrifft, da denke ich, will ich jetzt nicht viel zu sagen, weil es ist ja noch nicht mal eine Medienkompetenz da. Wie soll denn eine KI-Kompetenz da sein? Also, wo fangen wir an? Also, das ist viel Arbeit. Das müssen wir uns dann auch nochmal, vielleicht auch mal als Gesellschaft überlegen, neben dem leider politischen aktuellen Wirrwarr in Europa, aufgrund von Parteien und Themen, ist natürlich das Thema Kompetenz im KI-Segment oder im generellen digitalen Segment leider, also kann ich so für meinen Deutschland, Italien, wo ich mich bewege,
ist noch mehr nicht.
Also wenn es so ist wie damals, kleine Anekdote, als 15-Jähriger war ich neben Basketballspieler gerne auch immer mal wieder Schiedsrichter, weil es einfach einen Haufen Geld gab als Schüler. Und so, man musste immer einmal im Jahr so eine bescheidene Fortbildung machen, auf die keiner Bock hatte, also von den Jungs halt in irgendeinem Wirtshaus. Und es ging eine Stunde. Und man musste aber dabei sein, es war verpflichtend. Aber es hat niemand was abgefragt. Es war aber verpflichtend. Wenn ich die nicht hatte, durfte ich kein Geld verdienen, sozusagen die nächste Saison. Und so stelle ich mir das vor. Also, so ist das so, KI-Kompetenz. Einer erzählt, ja okay, waren alle da, ja passt, schau, wieder schon raus. So halt.
So wird es auch laufen. Ich meine, du musst ja auch gucken, wie aktuell kann das überhaupt gehalten werden, was ist eine Grundkompetenz und es gibt jetzt schon, also wir versuchen da recht ehrlich mit umzugehen, auch mit dem, was wir anbieten, aber du siehst jetzt auch schon Ads bei Facebook, wo jemand hinterm Knast ist und irgendwie gesagt wird, hier, du musst Kompetenzpflicht aufbauen, sonst kommst du hier ins Gefängnis und musst Strafe zahlen. Also so richtig schön eklig. Da sprießen gerade schon die Ads aus dem Boden.
Ja, also ich glaube, wir brauchen einen massiven Abbau von behördlichen Abbau, ohne dass jetzt falsch verstanden wird wieder, um einfach eine gewisse Effizienz und Schnelligkeit zu haben. Ich vergleiche das immer wieder mit diesem klassischen Beispiel des Studiums und der Fachliteratur. Und zwar eine Fachliteratur zu finden, die in dem technologischen Segment so aktuell ist, ist dann nicht mehr aktuell in der Technologie, weil bis die Fachliteratur mal akzeptiert wird von etwaigen Gremien und vermeintlichen Theoretikern, sage ich jetzt ganz hämisch, ist die Technologie schon 10 Schritte weiter. Und dieser Prozess, dieser dynamische, schnelle Entwicklungsprozess, die müssen wir uns anpassen als Gesellschaft, ja, als Unternehmen, wie auch immer, weil sonst wird es halt anders werden. Und ja, ich glaube, dass natürlich Länder, bei denen sozusagen eine eher diktatorische Struktur herrscht, natürlich Dinge schneller umzusetzen, weil es einfach bestimmt wird, ist natürlich einfacher. Damit impliziere ich jetzt nicht, dass wir eine Diktatur brauchen, aber ich meine, dass wir uns alle zusammen irgendwie uns auch überlegen müssen, wo fängt Kompetenz an, wo hört sozusagen vermeintliche Overengineering auf, also nochmal einen Prozess rein, um nochmal einen Prozess zu haben und dann nochmal einen Prozess. Dieses klassische Spaltmaßprinzip in Deutschland. Wir regen uns über Spaltmaß aus, aber haben einen Akku, der 400 Kilometer fährt. Aber klar, da kommt wieder jemand, der sagt, wir haben viel weniger Geld ausgegeben und das Ding fährt 500 Kilometer.
Ja.
Also das ist so ein bisschen das
Moment.
Ja, das ist so gerade so, das fuckt mich gerade ab. Du merkst, ich habe schlechte Laune, gerade wenn ich drüber rede.
Max, puh, ganz ruhig. Ja.
Kommen wir zu interessanteren Themen, was viel innovativer ist. Jetzt spiele ich wieder den Ball rüber. Omni-Human.
Ja,
Omni. Wer ist alles ein Mensch?
Das wissen wir doch nicht mehr. Ich finde, das ist auch wieder so ein spannender Case. Es ist noch kein Tool, was man nutzen kann, aber es ist ein Projekt von ByteDance, die mal wieder gezeigt haben, wohin man so Videoverarbeitung auch verschieben kann. Mit OmniHuman, das hat auch, glaube ich, Richtung Fake News und so weiter irgendwie wieder so ein Fass aufgemacht, wurde gezeigt, dass aus einer Audiospur und einem Bild halt sehr echt wirkende Menschen oder Videos erzeugt werden können, bis hin zu, muss ich sagen, ziemlich realistischen Handbewegungen und Gestikulierungen, wo ich mir denke, ja gut, wenn ich das Video irgendwo sehen würde, keine Ahnung, würde ich nicht sagen, das ist KI, also auch mit genauem Hingucken. Ganz unten wurde gesagt, okay, es gibt auch noch keinen Download, es gibt kein Modell aktuell, ob das irgendwann kommt, I don't know, aber das kann natürlich auch für viele Sachen richtig geil genutzt werden, für Games, für Filme etc. Aber ich glaube, auch da haben wir wieder diesen DeepSeek-Moment, sag ich mal, oder diesen Innovations-Inspirationsmoment, dass man jetzt sieht, das geht auch in dem Moment und die haben ja auch ein Research Paper, das hat man halt vielleicht sogar Ideen, das nochmal weiterzuentwickeln. Und ich meine, so ein Lip-Sync-Ding hatten wir auch schon vor ein paar Weilen als Paper und dann kam halt so was wie Hedra raus, wo du halt ein Tool hast. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt auch mal gezeigt wurde, jo, das ist gerade hier State of the Art, das ist möglich und bin mir sicher, vielleicht irgendwer arbeitet da schon an einem Software-Tool, wo du einfach sagen kannst, ich bezahle hier was, schmeiß ein Bild von Max hoch und lass ihn kombinieren mit irgendeiner Rede und dann wird's lustig.
Also was ich spannend an dem Thema fand, ist das Diffusionsmodell, also was so ein bisschen dahinter steckt, weil ich finde natürlich crazy, ich habe über Social wurde mir dieses Albert Einstein Video in den Feed gespült und dann war ich so, boah krass, dann habe ich direkt auf GitHub eben diese Studie mir dann durchgelesen. Und was ich schon auch so, weil ich gesagt habe, wie funktioniert das, ne? Also immer so, was ist denn die Idee dahinter oder was ist das Modell, wie ist die Technologie? Das ist ja verrückt, weil eben diese Gestikulierung und auch diese Sprachart mich so überrascht hat, weil wir kennen es ja, also es ist jetzt ja nichts per se Neues. Ja, ich sag jetzt, Hey Jen, kennt ja jeder so ein bisschen diese Walking-Avatare, da wurde das so ein bisschen weiterentwickelt oder ist ja in einer permanenten Entwicklung. Aber wieder auch hier dieser DeepSeek-Moment einfach aus dem Off, ja, hi, hier, ach, by the way, sowas geht auch. Und dann eben dieses Diffusionsmodell, was eigentlich Bilder und Videos aus Rauschen erschafft. Ich so, Moment mal, aus Rauschen? Und so, interessant, wenn man sich das dann durchliest, was da für eine Technologie dahinter steckt. Am Ende des Tages ist es natürlich auch mal fragwürdig, ethisch etc., hatten wir ja auch in der Vorbesprechung, dass natürlich da auch so eine Art von Technologie auch zur Überwachung in dem Land, in dem Fall in China ja auch manchmal angewendet werden kann. Aber dieser Transformer sorgt eben dafür, dass Bewegungen nicht zufällig aussehen. Hatten wir ja auch schon oft so Halluzinationen, irgendwie so, oh, auf einmal sind entweder drei Arme draus geworden oder irgendwie die Bewegung war sehr unnatürlich. Und dieser Transformer sorgt eben dafür, dass in diesem Rauschen sozusagen was entwickelt wird, da menschliche Muster eben, das was im Endeffekt auf menschlichen Mustern ja basiert und dann in diesem Feld sozusagen Bewegungsabläufe analysiert und generiert werden, so dass sie dann täuschend echt ausschauen. Also ich, einfach erklärt für einen Drittklässler ist, du hast ein Bild von dir, ich mache Rauschen drüber und in dem Rauschenfeld kann ich sozusagen dich bewegen lassen oder sagen, okay, der macht jetzt den anderen von unten nach oben und dadurch, dass ich ihm diesen Raum gebe und durch dieses Verrauschen wirkt es halt besonders echt und ja, als würdest du das Bild zum Leben erwecken sozusagen. Und ich fand den Ansatz dahinter ähnlich auch mit diesem DeepSeek-Moment auch dann so, wow, krass, was ist das mit nur einem Foto? Hatten ja auch oft immer diese Diskussionen mit aus 2D, 3D-Modelle zu machen. Gibt's ja viele Tools, wo wir immer gesagt haben, boah, da braucht man dann mehr Bilder und manchmal fängt's an, irgendwie beim Etikett zu erfinden. Und dementsprechend war ich da von der Technologie halt so ein bisschen so, wow. Am Ende ethisch ist natürlich klar. Also ich sehe schon Donald Trump den Dritten Weltkrieg irgendwie vermeldet.
Absolut. Und ich finde, das ist so eine Qualität, die wir nicht mehr erkennen können schon. Und ich finde gerade diese Forschungsergebnisse, die dann kommen, die man vielleicht noch nicht nutzen kann, zeigen auch so ein bisschen, was so möglich ist. Es gibt auch einst Video Jam heißt das, auch relativ neu von Meta. Und hier wird zum Beispiel dieser ganze physikalische Bereich halt nochmal angetestet. Also sowas in den Beispielvideos macht jemand einen Kickflip. So, das heißt, du siehst halt irgendwie, das Board muss sich bewegen und das ist halt super schwierig. Mach das mal irgendwie in aktuellen Software-Tools, um KI-Videos zu generieren. Ein Skateboard mit Kickflip, das dreht sich in alle Richtungen, aber nicht, wie es sein sollte. Das heißt, auch da, auch Tänzer und so weiter, also das wirkt einfach noch natürlicher. Wenn du das halt kombinierst mit solchen Modellen oder mit solchen anderen Sachen, ich weiß nicht mehr, wie lange es dauert, aber ich glaube, so wirklich vernünftige Filme, da sind wir irgendwann an einem Punkt, wo es halt echt einfach sehr natürlich wirkt. Und dann haben wir die fertigen Spots in einem Klick. Oder die ganzen Kurzfilme. I don't know. Ich glaube, das sind wir noch nicht am Ende, was das angeht.
Okay, dann haben wir noch eine letzte Meldung, weil wir müssen mal auch schauen, dass wir langsam mal zum Ende kommen. Nicht nur, weil ich meine Tochter gleich vom Hort abholen, von der Schule in den Hort bringen muss, als Elterninitiative, sondern auch, weil die GEMA vor ein, zwei Wochen, weil wir haben ja sozusagen kein Update gemacht, Zuno verklagt hat. Und wir hatten ja auch, wir sind ja große Musikfans, wie ihr ja alle wisst. Wir testen immer Zuno, Udio, wir wollen keine Werbung für niemanden machen. Aber die GEMA geht eben erneut gegen KI-Unternehmen vor, eben diesmal an Zuno. Und im Endeffekt geht es darum, dass da die Klage im Landgericht München 1 eingereicht wurde. Und Zuno soll geschützte Songs von Künstlern wie Alpha Will, Christina, Lou Bega, Modern Talking verwendet haben. Und wenn ihr mit Zuno schon mal rumgespielt habt, wisst ihr, wie einfach man Musik generieren kann oder auch Songs generieren kann, nicht nur Musik, eben vor allen Dingen eben auch Lieder. Und da ist eben auch der GEMA-Chef Tobias Holzmüller hat hier auch das Thema Transparenz und Fairness von generell vom KI-Markt so ein bisschen bemängelt und vor allen Dingen auch hier die Transparenz der Unternehmen, mit was Daten trainiert wurden, ist ja nicht das erste Mal, dass da gegen KI-Tools vorgegangen wird, wenn es zum Thema Urheberrecht geht, oder? Also hatten wir ja auch schon mal immer mal wieder.
Ja, ich glaube, Zuno und Udio sind da, glaube ich, sehr weit vorne, was dann die Klagen angeht. Und ich habe auch schon selber bei mir Cases gehabt, wo ich deutsche Künstler und Künstlerinnen plötzlich aus Zuno und Udio bekommen habe, wo ich dachte, hui, okay, das ist krass, das scheint wohl irgendwo im Trainingsdatenmaterial mit drin zu sein. Und da bin ich neugierig, wie es sich dann auch entwickelt, ob es einfach nur sehr hohe Anwaltskosten sind, die gezahlt werden, ob es dann wirklich auch Konsequenzen hat für die Tools. In den Staaten läuft die Klage ja auch schon eine Weile. Bisher sind beide Tools noch so vernünftig verfügbar. Da habe ich also nichts gemerkt. Also von daher, let's see.
Use Case der Woche.
Fang doch du mal an mit deinem Use Case.
Ich kann auch zwei mitbringen, wenn du willst. Dann mache ich einfach.
Dann mach zwei.
Mach ich zwei. Sehr gut. Genau, zwei Use Cases. Auch wieder so, wie du ganz am Anfang gesagt hast, eigene dumme Prozesse erkannt und einfach verbessert, weil es einfach möglich ist. Aber man hat einfach nimmt sich die Zeit, das zu machen. Und das ist aber im Nachhinein super erfüllend, muss man sagen, wenn man denkt, boah, ist geil, ist automatisiert. Ein Punkt, der mir häufiger passiert, so 2 Minuten vor Meeting sag ich mir, oh, verdammt, mit wem habe ich dieses Meeting? Und worum ging es hier doch mal? Ein bisschen verballert manchmal. Und ich habe mir jetzt eine Automation gebaut mit Lindy, das geht aber auch mit Make beispielsweise, wo ich 10 Minuten vorher vor jedem Termin nicht nur eine Perplexity-Suche habe, sondern auch eine kurze Suche in meinem E-Mail-Postfach und dann 10 Minuten vorher eine Slack-Nachricht beziehungsweise auch eine E-Mail bekomme mit wer ist die Person, worum geht's, worüber habe ich mit der Person geschrieben in den letzten 30 Tagen und da eine Summary habe. Das heißt, vor Meeting, wenn ich mal nicht mehr genau weiß, worum geht's, habe ich eine E-Mail und eine Slack-Nachricht, lese ich eben drüber und bin optimal vorbereitet. Und das kann man natürlich nochmal weiter spinnen in Richtung, man möchte auch neue Ideen generieren auf Grundlage von dem, was man hat. Das war Use Case 1. Use Case 2, ich habe ja meinen schönen KI-Newsletter, der auch fleißig wächst. Und da habe ich natürlich die Challenge, ich möchte Inhalte, Webseiten, News, Tools etc. relativ schnell in ein Newsletter-Format bringen. Und das habe ich immer mit so einer halbgaren Automation gebaut. Und ich meine, du weißt, ich bin großer Cursor-Fan mittlerweile hab da mir einfach ein Chrome-Plugin gebaut. Und das war für mich auch nochmal total der Relief. Das heißt, ich markiere einfach Text auf einer Seite, mache dann rechte Maustaste, wähle ein Profil aus mit einem Prompt, den ich definiert habe und bekomme dann in so einer Floating-Box auf der Webseite eine Vorschau und kann das direkt an Slack schicken oder kopieren oder editieren oder regeneraten. Und das war für mich nochmal krass, weil ich habe in einer halben Stunde ein Plugin gebaut, was ich so wahrscheinlich nicht gefunden hätte, weil, kennst ja selber, suchst ein Plugin, hast du irgendwie viele Features, die du nicht brauchst oder es fehlt irgendwas Wichtiges oder kostet dann. Und Das ist im Chrome Store verfügbar, hat eine halbe Stunde gedauert und spart mir einfach jeden Tag mega viel Zeit. Und das ist super geil, dass man sich mittlerweile Dinge selber bauen kann. Da müssen wir auch mal einen Hackathon machen, Max. Da kommen wir vorbei.
Machen wir. Wir müssen ja auch unseren Hackathon machen für unsere Internetseite, die ja gerade im Wartungsmodus steht, weil ich sie in Wartungsmodus gestellt habe. Aber da steht eh ein Hackathon für uns noch an. Ja, also ich finde, ich weiß gar nicht, wo ich an- und aufhören soll von den Ideen und Sachen, was man Dinge automatisieren und besser machen kann. Es wird auf jeden Fall spannend und ich glaube, wir sind eigentlich auch ganz gut durchgekommen durch alle Punkte.
Glaube ich auch.
Und freue mich auch auf die nächste Folge, nächste Woche, beziehungsweise dann in der nächsten Folge, nicht nächste Woche, sondern in der nächsten Folge, haben wir ein spannendes Thema und zwar KI und Kino. Und Film und freut euch auf Martin Moskowitz, den ehemaligen Vorstand der Konstantin Film und der jahrelang das Unternehmen ja dahin gebracht hat, wo es heute steht, der jetzt nach seines Vorstands eben wieder nur noch Producer ist, Spaß beiseite, und halt einfach mal auch Dozent an der HFF und viel auch das Thema KI im Film einfach mal mitbringt, diskutiert, auch viel in L.A. und in Hollywood unterwegs ist. Deswegen freue ich mich wahnsinnig drauf, mit ihm darüber zu sprechen. Gut. Vor allen Dingen, weil der Martin auch jemand ist, der eher bei uns in der Nerd-Ecke ist, meint man gar nicht. Also kann sehr, sehr gut coden und inspiriert mich da und das finde ich super cool. Deswegen freut euch drauf. Zum Thema KI und Kinofilm gibt's in der nächsten Folge einen spannenden Gast.
Jo. Ich freue mich. Max.
Jens? Ich mich auch und ich sprinte jetzt mal, weil das kann die KI noch nicht, ein Operator oder ein Task, meine Kinder von der Schule zum Hort bringen. In dem Sinne. Dann
danke für deine Zeit. Wir hören uns, mein Lieber.
Wir hören uns.
Danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.